Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das bin ich, der Justin Hornbach und der
Fabian Hartzack. Servus Justin.
Servus Fabian. So, wir haben heute wieder einen Gast in unseren heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Er versendet schon Herzchen über Zoom. Gerne. Kann er auch gerne machen. Er ist nämlich tatsächlich für die Geschichte von Let's Talk Guitar ein ganz besonderer Gast. Er war nämlich damals der allererste Gast in unserer Sendung. Sommer 2020, also auch schon 4 Jahre her.
Krass,
du weißt gar nicht, ob er sich selber noch dran erinnert. Der Blick sagt nein. Gast bei uns heute ist der liebe Daniel Gettke. Hallo Daniel.
Hallo Justin, hi Daniel. Hallo Fabi, hi.
Wir hatten mal eine Folge gemacht über Endorsements und auch so deine Arbeit als A&R bei Ibanez vor 4 Jahren. Und da warst du bei uns der erste Gast in Episode 7.
Ah, okay, jetzt macht es Sinn, weil ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, irgendwie der Erste gewesen zu sein, aber wenn Episode 7 die erste Folge war, wo ihr einen Gast hattet, dann, dann kann ich das für mich auch wieder besser verorten, genau, weil das Gespräch habe ich noch ziemlich gut in Erinnerung, aber genau, wo ihr da mit dem Podcast stand, natürlich nicht, aber herzlichen Glückwunsch dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt, das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
Ja, 4 Jahre jetzt.
Danke. Ja, 4 Jahre.
Da rum und reden über Gitarre. Gibt ja zum Glück genug zu sprechen. So. Über Gitarre sprechen werden wir heute auch, nämlich über eine ganz besondere Firma. Fabian hat es vorhin in einem kleinen, bevor wir mit dem Meeting hier angefangen haben, im kleinen Gespräch schon erwähnt. Natürlich reden wir heute über Epiphone-Gitarren.
Nein. Nein, natürlich nicht.
Der musste sein. Ja.
Der musste sein.
Für die, die den Daniel nicht kennen, ganz kurz, Daniel ist A&R für Ibanez Gitarre, für Meinl und Ibanez Deutschland. Das heißt, wir reden heute natürlich über Ibanez. Hat so ein bisschen den Ursprung, weil wir mal angefangen haben, hier in dem Podcast so eine Geschichte von Serie zu starten. Wir hatten über die Geschichte der Les Paul mal gesprochen, über die Geschichte der Stratocaster mit Andreas Kloppmann zum Beispiel, was alles sehr interessante Folgen waren. Und da dachten wir uns jetzt schon länger, lass uns doch mal über die Geschichte von Ibanez sprechen. Vor allem, wo ich Anfang des Jahres auch in Los Angeles auf der NAMM war und dort viele wirklich schöne Einblicke in die Geschichte und in die Tradition von Ibanez hatte, habe ich mir danach gedacht, boah, da müssen wir echt mal Daniel unbedingt eine Folge reinholen oder zu uns einladen und einfach mal ausgiebig über die Geschichte Ibanez sprechen, die Geschichte zwischen Ibanez und Meinl oder generell der Firma Hoshino, aber das werden wir gleich als noch kommen, aber erstmal da in dem Sinne, hallo Daniel.
Ja, nochmal, ja. Hi, hi.
Ja, hi, hi.
Genau. Wer mehr über Daniel erfahren möchte, den raten wir auf alle Fälle, sich Folge 7 nochmal anzuhören. Da gibt's genügend Infos über die Arbeit des schaffenden Daniel, auch eine sehr interessante Folge über Endorsements, wie ich schon erwähnt hatte. Und ja, jetzt kommen wir zu Ibanez. Ganz kurz, aber nochmal als kleines Framing für dich, wie lange bist du jetzt bei Ibanez als Chef, sage ich mal, in Ibanez Deutschland tätig? Wann hat es bei dir angefangen?
Okay, angefangen, oh Gott, das ist jetzt gar nicht so leicht zu sagen. Ich glaube 2015, 2016 war so der Switch. Also ich bin ins Musikbusiness eingestiegen 2013 in die Musikinstrumentenbranche bei der Firma Meinl. Und habe mich dann erst so ein bisschen um globalere Themen gekümmert und war später dann für Daddario tätig als Brandmanager und bin dann reingerutscht in Ibanez. Einfach weil das offensichtlich für Herrn Meinl irgendwie ein guter Fit war damals, weil ich irgendwie mit 7 Jahren angefangen habe, Ibanez zu spielen und damit schon immer tief im Thema drin war. Habe mich dabei jetzt, als ich in die Firma kam, nie irgendwie da reingezwängt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt Ibanez machen. Einfach weil ich sowieso erstmal das spannend fand, sich mal so die komplette Musikinstrumentenbranche anzugucken und gerade dann auch mit im Zubehörbereich, ne, Evans, ProMark, Daddario, Planet Waves, was es da so alles gab. Das waren eigentlich ganz gute Lehrjahre, so ein bisschen um die Händlerstruktur kennenzulernen und die Sorgen und Nöte der Händler, der Musiker und sowas alles auch mal sich anzuhören. Und dann später auch, oder vielleicht auch mal so die amerikanische Perspektive kennenzulernen. Das ist ja ein kultureller Einfluss, der ein ganz wichtiger ist. Und dann später natürlich sehr, sehr schön auch kontrastiert wurde durch den Einfluss der Japaner, ne? Als ich dann zu Ibanez gewechselt bin. Wie du schon gesagt hast, auch Halt AR ist ein Teil meiner Arbeit, Artist Relations, aber natürlich auch Sales und Marketing. Also meine Aufgabe da in dem Rahmen ist, mehr oder weniger die Kommunikation nach Japan zu halten und da als Brand Manager halt alle Bereiche zu leiten, was Sales, Marketing, Einkauf und sowas angeht. Also über meinen Schreibtisch läuft eigentlich alles, was mit Ibanez zu tun hat in unserem Vertriebsgebiet. Und da versuche ich halt den bestmöglichen Job zu machen, weil es mir selber einfach sehr, sehr am Herzen liegt und weil Ibanez so ein Ding ist, womit ich irgendwie groß geworden bin und wo ich schon immer irgendwie für gebrannt habe. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat mal gesagt, so schön, wer das macht, was er liebt, der muss keinen Tag in seinem Leben arbeiten. Und natürlich gibt es manchmal Tage, wo man sich so denkt, oh, da habe ich jetzt keine Lust drauf, ne, gewisse Sachen. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich ein absoluter Traumjob und dessen bin ich mir auch schon sehr bewusst. Und das motiviert einen natürlich umso mehr, dann auch mal die Extrameile zu gehen und zu sagen, ey, komm, die E-Mail, die bearbeite ich jetzt noch oder den Anruf, den nimmst du jetzt mal noch entgegen. Und genau, also wir schauen einfach, dass wir das Beste rausholen von irgendwie der Qualität bei Instrumenten, über die gute Zusammenarbeit mit Künstlern wie Justin beispielsweise, bis hin zu tollen Marketingkampagnen, wo wir dann irgendwelche YouTube-Videos erstellen, wo wir tolle Gewinnspiele veranstalten oder auch auf Messen sind, wie dem Guitar Summit und anderen Shows. Also das ist so ein Gesamtpaket. Und da bin ich auch sehr, um die Antwort jetzt ein bisschen abzurunden, auch sehr, sehr verwöhnt durch ein ganz, ganz tolles Team, was wir da haben im Verkauf und auch im Marketing und im Einkauf. Also da ist die Firma Meinl einfach, wird sie dem Ruf des Familienbusiness auch sehr, sehr gerecht, weil wir da alle so eine Gruppe sind, die alle an dem gleichen Strang ziehen und da macht keiner dem anderen das Leben schwer, sondern man hebt sich gegenseitig hoch. Jetzt habe ich gerade so dieses Meme vor mir, wie Darth Vader irgendwie auf der Tente vor den einen Rebellen nach oben liftet und dann Leaders, Leaders, lift people up and don't push them down. Genau.
Das, was du gerade gesagt hast, kann ich auch als Artist und als Außenstehender auch nur bestätigen. Ich habe ja jetzt noch mal ein bisschen Eindruck hier an Meinl reinbekommen in den letzten Jahren und habe ja auch schon den einen oder anderen dort auch kennengelernt, der jetzt nicht zwangsläufig mit Gitarren zu tun hat, sondern halt eher mehr aus dem Einkauf oder aus anderen logistischen Bereichen kommt. Aber auch da ist super Leute, super Team. Ich kann nicht meckern und nicht mich beschweren. Gibt zumindest nichts.
Nee, Meinl generell ist eine tolle Company. Ich meine, ich arbeite ja auch nebenbei in so einem Musikladen, Rainbow Music. Ist zwar nur ein kleiner Laden, aber wir haben auch ständig Kontakt zu Meinl und der Service ist da auch 1A. Und also das sagt schon eine Menge aus, ne?
Das
Definitiv.
freut mich zu hören, das Feedback, ja.
So eine Menge Aussagen tut tatsächlich auch der Name der Firma, über die wir heute reden. Und da will ich direkt mal ein bisschen einsteigen und unseren großen Ibanez-Nerd hier ein bisschen ausquetschen, weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen und auch den Namen Ibanez gehört habe, den Brand Ibanez gehört habe, dachte ich erstmal als kleiner 13-jähriger Bub, das ist eine spanische Firma und war dann ein bisschen überrascht, als es dann doch hieß irgendwann, nee, das sind Japaner. Wie fing das denn an? Wie kam das denn zustande, dass Ibanez, also Ibanez klingt ja eher spanisch,
Ibanez.
warum das japanisch geworden ist?
Ja, warum das japanisch geworden ist, ist eigentlich schon eine sehr, sehr gute Formulierung. Also Hoshino ist ja der Mutterkonzern, nenne ich es mal, also die Mutterfirma. Und die haben Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube so 1908, so die Dreh war das, haben die angefangen, einen Buchladen zu eröffnen und haben da in Nagoya eben wirklich Familien geführt. Bücher verkauft, andere Artikel angeboten und irgendwann so durch, ne, so die kulturellen Umwälzungen kam dann eben auch das Thema Gitarre auf. Und da hat man dann, zu der Zeit war das ganz üblich, zugekauft von externen Anbietern. Ne? Und weltweit gab es da gar nicht so viele Fabriken, die gebaut haben. Das ist ja heutzutage auch nicht anders. Ne? Die Namen der Fabriken und die Inhaber haben sich geändert, aber das kann man eigentlich an einer Hand abzählen, wie viele echte Gitarrenhersteller es gibt. Und zu der Zeit hat dann Hoshino, also die Japaner, haben dann einfach Nylon-String-Gitarren zugekauft und haben die verkauft. Und ich blätter hier gerade so ein bisschen, während wir drüber reden, um auch mal so ein bisschen so einen Eindruck zu bekommen, so ein bisschen auch durch das Buch The Untold Story, was ja Ibanez vor ein paar Jahren mal rausgebracht hat und was es auch immer noch bei uns im Meinl Shop zu kaufen gibt, by the way. Das habe ich extra mal organisiert wieder.
Verlinken
Und
wir dann.
genau, und da sieht man so schöne Fotos auch drin, wo man dann einfach, ja, das sind so ganz klassische Nylon-String-Gitarren gewesen. Die haben mit der Ibanez-Gitarre, wie man sie heute kennt, oder auch mit diesem Mission Statement, so mit der Vision, die hinter der Marke steht, eigentlich nichts zu tun. Und dann 29 war das, hat man angefangen, diese Gitarren zu importieren. Und das war sehr, sehr schnell, sehr, sehr erfolgreich. Und das war ja durchaus in der Zeit, also Ende der 20er, ne, Roaring Twenties irgendwie, war das ja was, wo man wirtschaftlich, wenn man Erfolg hatte, war man absolut gesegnet, ne? Also es gab einen Aktiencrash, es gab Wechselkursverwerfungen etc. Und das alles hat ja dann in der Summe auch, es ist ein sehr dunkles Kapitel, auch dann letztlich zum Zweiten Weltkrieg geführt, ne? Insofern waren das schwierige Zeiten. Und als Business da trotzdem erfolgreich zu sein, spricht natürlich auch dafür, dass das eine gute Entscheidung war. Und also man kann sagen, Hoshino war da wirklich zur richtigen Zeit irgendwie am richtigen Ort. Und ja, diese Instrumente, die waren von der Firma Salvador Ibáñez, um da mal den Strich drunter zu machen. Die kamen tatsächlich aus Spanien, daher auch der Name. Und wie gesagt, die Nachfrage stieg und stieg. Und 1935 war es dann eben so, dass die Nachfrage so hoch war, dass die Spanier diese gar nicht mehr bedienen konnten. Das heißt, man wollte irgendwie den Markt gerne abdecken, hat aber gar nicht genug ranbekommen. Und da hat man damals das Agreement getroffen, okay, dann stellen wir halt die Gitarren jetzt selber unter dem Label Salvador Ibáñez her. Also da gab es eine Vereinbarung mit den Spaniern. Und das hat so gut funktioniert, dass das peu à peu immer weiter gewachsen ist, ne? Und irgendwann kam dann letztlich der Punkt, wo Ibanez sich entschieden hat, okay, können wir das vielleicht für uns machen, also können wir das übernehmen, und man ist sich da einig geworden mit dem Brandholder und hat dann die Marke mehr oder weniger komplett übernommen und hat dann in der Folge auch einfach auf den Term Salvador verzichtet. Ne? Das ist natürlich ein typischer spanischer Name, so der, der Klaus Müller und Sebastian Schmidt unter den spanischen Namen, ne? Und da hat man einfach das dann verkürzt auf Ibanez oder wie man es auch immer nennen möchte, ne? Und ja, und von da an ging wirklich die Geschichte los, japanisch geprägt, eben nicht mehr nur als Zukaufmarke, sondern eben so, dass man gesagt hat, jetzt entwickeln wir selber Modelle. Und da muss man auch den Cut eigentlich dann beim Weltkrieg machen. Und danach war Hoshino sehr, sehr schnell in der Lage, die Produktion auch wieder zu starten und dann loszulegen mit in den 50er Jahren. Genau, das war so der erste Step, um das mal ein bisschen zu beleuchten.
Das ist ja auch ein interessanter Trivia-Fact, muss ich mir fürs nächste Quiz mal merken, dass Ibanez früher Bücher vertrieben hat oder Bücher im Buchhandel, also nicht Ibanez, sondern Hoshino, so rum, im Buchhandel tätig war. Es so ein bisschen wie, dass in jedem Gaming Quiz die Frage kommt, was hat Nintendo gemacht, bevor sie Videospiele verkauft haben? Ja, Kartenspiele. So werde ich mir das mal merken, für Hoshino und für Ibanez, dass die früher im Buch
ist. Ja, jedenfalls sehr nice zu wissen.
Ja. Genau. Gibt es noch Kontakt zu dieser Familie Ibanez? Ist da noch, ich sag mal, Kontakt zwischen Hoshino und Ibanez da? Oder hat sich das mittlerweile über die Jahre so, dass man da gar keinen Bezug mehr zu dieser ursprünglichen Familie, sag ich mal, hat?
Also da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt, ob es da noch irgendwelche Beziehungen gibt. Aber ich sag mal so, die alten Herrschaften, die damals in Charge waren, also der eine Kollege ist ja heutzutage immer noch der Kollege, sag ich so ein bisschen, würde ich jetzt gelüncht werden vermutlich, Yoshihiro Hoshino, das ist ja immer noch der Chairman, also der Präsident bei den Japanern, und der ist jetzt Mitte 90. Also den haben wir erst vor 4 Wochen noch in bester Gesundheit getroffen auf einer Feier in Nagoya. Und also ich denke, dass da wahrscheinlich keine großen Kontakte mehr sind, weil die Herrschaften alle entweder schon in einem sehr, sehr gehobenen Alter sind oder vielleicht sogar schon auch verschieden sind. Insofern müsste das eigentlich sich erledigt haben. Ja. Und letztlich darf man ja auch nicht vergessen, dass er in den Wirren des Weltkrieges ist ja auch so viel verschütt gegangen, so viel kaputt gegangen. Also auch beispielsweise in Nagoya die komplette Fabrik, was Hoshino da aufgebaut hatte, das ist alles im Bombenhagel der Alliierten damals untergegangen. Ne? Also das gab ja Zerstörung hüben wie drüben. Ne? Und das war natürlich ganz, ganz tragisch und hat dann auch, das war jetzt ein fränkisches Tee, tragisch, und hat dann natürlich Ende der 40er Jahre dazu geführt, dass Hoshino so ein bisschen wie Phönix aus der Asche sich dann erstmal wieder schütteln und alles neu aufbauen musste. Ne? Und jedem Neuanfang liegt halt aber da auch so ein gewisser Zauber inne, dass das natürlich dann mehr oder weniger dazu geführt hat, dass man alles nochmal neu gedacht hat und entsprechend dann erfolgreich die Weichen gestellt hat für ein Exportbusiness, was ja wirklich dann ab dieser Zeit explodiert ist. Ne? Schritt für Schritt.
Dann ging es ja los mit den elektrischen Gitarren, aber es hat noch ein Weilchen gedauert, bis so die ersten eigenen Produkte in Anführungsstrichen kamen. Ich meine, das ist so ja, was man so ein bisschen von der Geschichte von Ibanez vielleicht kennt, ist, dass bis zu den Produkten, wofür Ibanez jetzt bekannt ist, die RG, die Jam, die Saber, all diese, ich sag mal, klassischen Ibanez-Gitarren, das sind ja Kinder der 80er und zwischen den 50ern und den 80ern ist ja ein bisschen Zeit.
Was bisschen. Ein
bisschen. Ich meine, das hatten damals, wir hatten letztens eine Folge mit Abi von Reininghausen, da habe ich letztes Mal reingehört und da hat er auch drüber gesprochen, wie er in den 70ern sich eine Ibanez, ich komme leider jetzt nicht auf den Namen.
Musician?
War ja, ja, genau.
Ja, geile Gitarre, ja, ja.
Genau, das hast du auch dann, so hast du, genau so hast du es kommentiert, Fabian, geile Gitarre. Und ich habe dann auch nochmal gegoogelt und habe auch dann gesehen, ah ja, das ist eine Gitarre, die man schon öfters irgendwie gesehen hatte. Aber lässt sich denn diese Zeit so von den 50ern bis zu den 80ern mit Ibanez zusammenfassen?
Oh, das ist natürlich jetzt eine lange Phase, die ich kurz zusammenfassen soll. Also man kann sagen, so 50er Jahre war natürlich das Export-Business ganz, ganz wichtig für die Japaner und man hat da alles versucht, was eigentlich den Zeitgeist irgendwie, was er hergegeben hat. Also es waren ganz wilde Modelle. Also ich schaue gerade, wie gesagt, mal durch das Buch durch. Das waren Gitarren so, die sahen so ein bisschen aus wie die Harmony-Gitarren, die es jetzt heutzutage noch gibt. Ne? Dann hatten sie aber einen langgezogenen Fender-Headstock. Also das war wirklich der krudeste Mix aus elektrifizierten Gitarren, akustischen Gitarren, also alles, was so was man gesehen hat, ne, wenn man Fernsehen angemacht hat und Rock'n'Roll gesehen hat, wenn man Fotos, Fernsehen gab es ja noch nicht in der Form, aber was man verbreitet, sage ich mal, wenn man Fotos gesehen hat, das war, also wie gesagt, nach dem Krieg, ich weiß gar nicht, wie da auch Informationen hingelangt sind, ne? Wenn ich jetzt sage, ja, was man, wenn in den USA das vielleicht dann irgendwie Elvis Presley im Fernsehen lief, das war ja, kam ja noch lange nicht in Japan an. Ja. Ne? Also hat man vielleicht mal einen Zeitungsausschnitt gesehen oder hat ein Foto bekommen oder so. Und das muss sich natürlich auch erst peu à peu durchsetzen, dass sich da auch so ein gewisser Trend abzeichnet, dass man auch sieht, was funktioniert im Markt. Und die haben einfach Gitarren gebaut, von denen sie gedacht haben, das ist den Nerv der Zeit trifft, ne? Und haben die dann entsprechend exportiert, haben natürlich auch Feedback bekommen von den Exportpartnern, was sie brauchen. Also das ist immer schon so ein gewisses Back and Forth, also so ein Geben und Nehmen, auch was die Infos angeht. Das hat sich bis zum heutigen Tage ja nicht geändert. Also die Japaner, die produzieren nicht einfach blind das, was sie denken, was cool sein könnte, sondern die fragen auch und die machen viel Market Research. Und das hat man damals in welcher Form auch immer das möglich war, ob sie tatsächlich mal in gewisse Länder gefahren sind, irgendwie mit dem Schiff, mit dem Flugzeug oder irgendwas, oder ob sie sich dann per Fax haben schicken lassen, was benötigt wird. Hat man schon einfach produziert, was notwendig war. Und so die klassischen Hertie-Casters, wie man sie kennt, ne, so mit abgefahrenen oder Burns-Kopien mit abgefahrenen Toaster-Pickups und Dog-Ear-Pickups und was es da alles gab. Also das war eine echt experimentierfreudige Phase. Und man hat dann halt einfach geschaut, dass man das abbilden konnte. Ne? Und peu à peu ging das natürlich dann so ein bisschen in die Richtung der Instrumente, die bestimmend waren für die musikalische Zeit damals. Also wenn wir End 50er, Anfang 60er Jahre reden, dann denken wir jetzt nicht zwingend an die Burns-Gitarre, sondern natürlich dann eher auch an sowas wie eine Les Paul oder an eine Stratocaster. Ne? Und das, ging dann natürlich in die Richtung. Ja.
Was ist denn eine Burns-Gitarre? Hat das was mit Montgomery Burns von den Simpsons zu tun?
Ich glaube, wenn du die Shadows mal googelst, dann wirst du das sehen. Burns-Gitarren, die sind so, die haben so ein ganz eigenwilliges Design. Warte mal, ich kann mal, das sehen natürlich jetzt die Leute im Podcast. Mm. Ich kann mal die Kamera halten.
Wie das ist ein bisschen wie Hagström oder so. Ich hatte mal
eine Gitarre. Genau. Oder ein bisschen Stratocaster mit Warlock-Gitarren.
Ja, halt wie gesagt, so Toaster-Pickups und so Bixby-artige Tremolos. Ja. Also halt klassische Sachen, die du früher bei Surf-Gitarre einfach gesehen hast.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist eine Burns damals, genau. Und die gibt es auch heute noch, die Marke. Ich glaube, die verkaufen immer noch fleißig irgendwie Dick Dale und Hank Marvin Signatures und was für alles. Okay. Ja, sowas. Dick Dale weiß ich gar nicht. Ich glaube, der hat dann Fender Signature gehabt, aber Hank Marvin ganz, ganz gewiss.
Ja.
Ja, und das war dann so Mitte der 60er, hat sich dann der Trend auf jeden Fall rauskristallisiert, dass einfach Strats und Les Pauls die wesentlichen Taktgeber waren. Ne? Und die hatten natürlich auch nicht immer eine Glory Time. Deshalb ist natürlich Ende der 50er auch die Zahl der 59er Les Pauls und sowas gering gewesen. Aber die Japaner haben das schon produziert und entsprechend, das ist auch angekommen. Und die waren natürlich deutlich günstiger als die US-Pendants.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, in welchem Spektrum, ich sag mal, auch vom Wert die Ibanez-Gitarren da schon unterwegs waren, ja.
Ja, Wert ist immer subjektiv. Der Preis ist natürlich nochmal was anderes und auch ganz, ganz schwer abhängig vom Wechselkurs, ne? Weil der Yen natürlich dann deutlichen Wechselkursschwankungen unterworfen war, hat sich das immer so ein bisschen fluide bewegt. Aber ich kann selber sagen, dass beispielsweise im alles, was so Sowjetbereich war, ne? Also Ostdeutschland und Sowjetunion und solche Geschichten, die haben ja Westartikel gar nicht gehabt, ne? Die sind froh gewesen, wenn über Umwege dann mal solche Kopien dann in den Markt gekommen sind, die dann viele tausend Ostmark oder entsprechendes Pendant dann in polnischen Zloty oder so gekostet haben. Also das war schon der, ich sag mal, heiße Scheiß damals. Und letztlich hat es dazu geführt, ich meine, wenn die Japaner was machen, das kann ich auch aus der heutigen Sicht bestätigen, machen sie es richtig. Und diese Fender und auch Gibson-Kopien, die waren einfach phänomenal. Also ich habe noch eine alte 76er Les Paul Custom zu Hause, die ich mir mal zu meiner Zeit bei der Bundeswehr geholt habe, als ich damals in Heidenheim war. Da gab es einen Laden, der hieß Woodstock Guitars. Den gibt es heute noch, aber der verkauft, glaube ich, keine Gitarren mehr. Und da habe ich mir damals eine Les Paul gekauft. Die hat eine Seitenlage, da kannst du, also passt gerade so ein Blatt Papier drunter und da
Geil.
schnarrt nichts. Ne?
Ja,
Und
bewusst wie.
gewusst wie, genau. Ich meine, das waren teilweise waren die Paulas auch mit Schraubhals, ne, was dann eher so ein bisschen eher ja, ein Merkmal für die unteren Preiskategorien sind, aber die haben sich gespielt wie nix. Also das war so ein bisschen Foreshadowing auf das, was dann später irgendwie bei den Flitzerhälsen der RG kommen sollte. Ne? Also wenn du da den Les Paul-Hals teilweise nimmst, der ist nicht viel dicker als irgendwie 2 Finger breit. Also ein kompletter Unterschied zu dem, was du teilweise dann bei Gibson und anderen Herstellern bekommen hast. Ne? Ja, und das hat dann letztlich dazu geführt, dass in den 70er Jahren das so das dominante Modell war bei Ibanez und dass es dann natürlich dann auch entsprechend diesen Vorfall gab, der heutzutage als Lawsuit-Event oder als die Lawsuit-Phase so ein bisschen diesen Wechsel in der Zeit irgendwie markiert, wo Ibanez dann aufgehört hat zu kopieren und eigene Gitarren zu bauen. Ne? Und das war aber eigentlich was eine außergerichtliche Einigung, die man da hatte, weil man wusste, dass das kam und man hat auch schon relativ schnell die Kopfplatten umgestellt. Also ich glaube, ich habe letztes Mal gelesen, dass bevor dieser Cease and Desist zugestellt worden ist, ne, also diese Unterlassungserklärung, wie man dazu noch Deutsch sagt, in Deutsch, im Jura-Deutsch, hatten die schon bei den Fabriken die Headstocks und sowas alle angepasst. Also dieses Thema, dass da aus USA was kommen würde und dass das natürlich den Exportmarkt beeinflusst, das war definitiv bewusst. Und da hatte man auch vor Ort entsprechend mit dem lokalen Vertrieb dort auch genug Leute, die da ja, findig genug waren, das auch zu beobachten und da auch in Kontakt zu sein. Ne? Und ja, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber da gab es damals sogar ein Statement, was ich ziemlich witzig finde. Das habe ich letztens mal ausgegraben, wo dann Hoshino auch oder andersrum, wo Gibson sich entsprechend rechtfertigt gegenüber der Händlerschaft, dass es da jetzt so etwas gab. Und das hat mich so ein bisschen an diesen Play Authentic Case erinnert, den es ja vor einigen Jahren gab, ne, wo Gibson dann wieder so ein bisschen versucht hat, ihr Trademark irgendwie mal wieder ins rechte Licht zu rücken und auch den anderen zu zeigen, wir haben hier die Trümpfe in der Hand. Und dieser Brief von damals, der da an die Händler rausging, an die Händlerschaft, das war eigentlich das Gleiche in Grün. Also das war, wo man gesagt hat, hey, uns ist wichtig, dass wir nicht kopiert werden und dass unser Trademark erhalten wird. Und das ist so ein bisschen ja auch so dieser japanisch versus amerikanische Stil. Ne? Die Amerikaner, die verteidigen ja ihre Trademarks aufs Blut, um einfach da auch entsprechend finanziell das abzustecken. Und bei den Japanern oder generell in Asien ist ja das Kopieren eigentlich eine große Form von Anerkennung. Ne? Und ein gutes Produkt ist das, was kopiert wird. Und natürlich muss man sich an die rechtlichen Vorgaben halten, aber das ist eher positiv belegt, wohingegen das in der amerikanischen Kultur ja was total Negatives ist. Me Too ist ja der Begriff. Ne? Also nicht Me Too im Sinne von Frauenrechte, sondern Me Too-Produkt. Also Me Too als das, was es schon gibt. Ja. Genau, und das war so diese Zäsur, von der du gesprochen hast. Also bis Mitte der 70er Jahre, 75 ungefähr, war Ibanez halt eine sehr, sehr starke Marke, die kopiert hat, in sehr guter Qualität, zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dann kam diese Zäsur, dass man plötzlich da stand und was Eigenes machen musste.
Was war denn damals das erste Modell, was dann tatsächlich so ein sehr eigenes war? Oder erste Serie?
Die erste Serie, also es gab einige Modelle, also ich würde fast, es gab ja damals Artists wie Bob Ware oder wie Paul Stanley und also die Artist-Modelle, die es gab, die Musician-Modelle, das wären so die ersten gewesen sein, welche da ganz genau als erstes in der Pipeline waren, das kann ich leider nicht mehr nachvollziehen. Ich glaube, das steht auch in unseren ganzen Quellen und sowas nicht mehr drin. Ne? Aber definitiv, also Musician und Artist-Modelle, das waren so die ersten, die man damals etablieren konnte, ne? Und dann kam natürlich später noch ein ganz, ganz großer Erfolg dann durch die Iceman, ne? Das war so das erste Design, was wirklich komplett anders war, was so ein bisschen auch eine Reminiszenz natürlich an die Extreme Shapes der Amerikaner in den frühen 60er Jahren war, aber doch was ganz, ganz Eigenes hatte, ne? Aber diese Transition, die war ja auch, wenn du jetzt von den Shapes redest, die war ja nicht so, dass man gesagt hat, okay, wir stoppen jetzt von einem Tag auf den anderen alle Modelle, die wir gebaut haben.
Nein, natürlich nicht,
Ne,
klar.
genau. Man hat halt erstmal die klassische das Les Paul Shape genommen und hat dann einen oberen Cutaway reingemacht. Dann war das die Artist, die war schon mal ein bisschen anders als das, was man im normalen Portfolio hatte. Man hat die Les Paul Modelle auch entsprechend ein bisschen umgestaltet. Die hießen dann Performer beispielsweise. Die hatten einen leicht versetzten Korpus und hatten eine andere Kopfplatte. Es gab ein Concert Modell, das war auch so eine Double Cut, die ziemlich hübsch aussah, wo auch schon ein Tree of Life drauf war. Also
Ja,
das hat, das datiert schon auch in diese Jahre zurück. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Dann gab es die ersten Strat-Modelle als Roadsters mit einer eigenen Kopfplatte, mit eigenen Pickups auf den Korpus draufgeschraubt und so. Und da kann man sagen, also Ende der 70er war diese Kopierphase mehr oder weniger durch, ne? Da hatte man sich entsprechend ausreichend entfernt von den Vorgaben oder von den Vorbildern aus dem amerikanischen Kulturpreis, hat seine eigene Hardware auch gebaut, also hat da in Innovation investiert. Das war Ibanez schon immer sehr, sehr wichtig. Und ja, hat da einfach so seinen eigenen Weg gefunden an der Stelle. Genau.
Ich finde auch, die Iceman ist most underrated Ibanez Design. Also, das ist eine Gitarre, die mir echt
Ja,
noch.
schon geil, ja.
Ich weiß noch,
Okay.
wie Anfang der 2000er hatte ich mal eine Gitarre und Bass oder eine Gitarrenmagazin in der Hand. Und da war da Paul Gilbert drin mit einer pinken Iceman. Und das, oder so lila, pink-mäßig. Und das fand ich so geil. Das sah so da Shred aus. Da
Das ist
war
aber
ich
die Reversed Iceman, oder? Ist das nicht die
Nee,
Reversed?
das war, nein, das
Ach
war die.
so.
Nein, das
Ah,
war schon
okay.
die alte Iceman. Die Reverse Iceman kam ja, glaube ich, erst Ende, so irgendwie
Ja, die
2008
kam später
und
erst.
sowas, ne? Die Fireman. Aber die Iceman, boah, die fehlt doch hier in meinem Repertoire. Da muss ich mir nochmal gucken, ob da schöne irgendwie noch gerade da sind. Nee, aber bevor wir in die 80er reingehen, in den 70ern, wenn ich mich richtig erinnere, fing das dann auch mit Meinl an, oder? Lass uns das doch mal so ein bisschen beleuchten, wie so der Vertrieb zwischen Deutschland und Ibanez so oder Hoshino so zustande kam.
Das
Weil
geht sogar
Meinl
noch weiter
ist ja
vor, ja.
eigentlich auch eine Beckenfirma, hat ja erstmal nichts mit Gitarren am Hut, so.
Richtig, genau. Also jein, später dann schon, aber tatsächlich, ja, Meinl ist eine Beckenfirma. Also unser Gründer, der Roland Meinl, der hat wirklich Becken gebaut. Also teilweise am Anfang sogar noch Spielzeugbecken und hat dann so ein bisschen den Bedarf entdeckt, dass da auch Musiker einfach darauf angewiesen sind, gutes Material zu haben.
Was
Und
sind
hat dann,
Spielzeugbecken?
bitte?
Spielzeugbecken?
Für Kinder, so
Ah,
Tschum, 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 so
geil.
Zimbeln sagt man doch
Und
dazu,
an
oder?
Becken in Form von einer Badewanne oder so denken, das.
Nee, 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 also diese klassischen Zimbeln, wo man rumrennt wie so ein Energizer-Häschen und dann so Bing, 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 Bing machen kann, sowas. Ne, die gibt es ja im Musikunterricht auch und so, das sind
Sind
aber
sehr
natürlich
beliebt bei
keine.
Eltern, wenn man die schenkt.
Ja, es kommt gleich nach der Blockflöte, da bist du gleich auf der
Genau.
Liste. Genau. Nee, und das ist natürlich kein großer Qualitätsanspruch, wenn du sowas für Kinder machst, ne? Aber dann später kam dann schon auch die Nachfrage von professionellen Drummern. Und so hat sich das dann auch bei Meinl entwickelt, dass da erst wurde ein Angestellter, dann kam ein zweiter dazu und die haben wirklich, also andere haben in der Garage gegründet, bei denen war es der Keller, wo sie dann entsprechend die Becken gemacht haben und haben aber schon relativ frühzeitig auch erkannt, dass man natürlich das Ganze auch vertreiben muss, ne? Und dass mit Becken allein man da irgendwie noch keinen Krieg gewinnt und wenn man eine schlechte Analogie, aber noch nicht, ich sag mal, nicht wirtschaftlich florieren kann. Und nach dem Krieg so eine schlechte Analogie, genau. Und da hat man sich dann umgeschaut und hat auch einfach geschaut, okay, was für Produkte könnte man denn, wenn man entsprechend Musikinstrumente anbieten möchte, neben dem Becken auch noch passend ins Portfolio nehmen. Und da waren natürlich diese Kopien von japanischen Herstellern, wie zum Beispiel Ibanez, ganz, ganz spannend. Und ich habe vor ein paar Jahren das Originalfax mal gefunden, was der Roland Meinl damals nach Japan geschickt hat. Und zwar
Oh,
war das
geil.
im Oktober 1963.
Krass.
Und das war
Okay.
wirklich ein ganz, 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 ja, soll ich sagen, förmliches, aber auch kurzes Fax, wo es einfach geht, ja, hallo, wir sind die Firma, mein Name ist Roland Meine, wir sind die Firma Roland Meine Musikinstrumente, wir sind ein Hersteller von Musikinstrumenten und wir möchten auch gerne Ihre Gitarren vertreiben. Bitte schicken Sie uns doch mal eine Preisliste und ein paar mehr Informationen zu. Und dann kam umgehend, nächsten Tag, kam dann direkt ein Fax aus Nagoya, wo dann drin stand, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse und anbei finden Sie unsere Preisliste, das und das sind unsere Laufzeiten und wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Und ab diesem Oktober 63 hat Meinl einfach angefangen, Hoshino-Produkte, also Star-Drums dann später und dann auch Ibanez-Gitarren einfach zu vertreiben.
Krass. Also ja, auch jetzt 60 Jahre jetzt quasi.
60 Jahre, genau. Wir waren letztes Jahr drüben für eine Woche und haben dort einfach mal so ein bisschen mehr oder weniger das auch gefeiert entsprechend, mit indem man die Fabriken besucht hat und die relevanten Leute, auch Ältere, die beispielsweise jetzt schon in Rente gegangen sind bei den Japanern, auch die wieder getroffen hat und sich mit denen ausgetauscht hat, weil Japaner, die sind ja bis zum Lebensende total verbunden mit ihrer Firma. Ne? Und da gibt es Leute, Yoshi Hoshino, Mike Shimada, um nur einige wenige mal zu nennen, die, das sind absolute Ikonen. Ne? Die werden jetzt heute noch, da sind die im hohen 80er-Alter, werden die noch befragt zu manchen Schön, Themen, ja, und zur Historie und so. Und ja, das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Also der Respekt vor diesen Leuten, die da was gerissen haben und vor den Kollegen, die das alles aufgebaut haben, also die Pionierarbeit geleistet haben, das ist ja bei den Japanern ganz, ganz wichtig und finde ich auch sehr, sehr schön. Und täte uns in mancher Firma vielleicht auch mal gut, dass man die mit N50er nicht abschreibt, sondern vielleicht auch sagt, ey, danke dafür, was ihr alles aufgebaut habt. Ne? Mhm. Genau. Ja, also 63 datiert das tatsächlich zurück und ja, da gibt es auch so, in der Meinl-Historie gibt es so einen Satz, hoffentlich sind sie alle schwarz. Das ist ein Ausspruch, den dann unser, also mein jetziger Senior-Chef getroffen hat über eine Lieferung der Gitarren, wo dann Les Paul-Kopien kamen und er sich drauf gefreut hat und eigentlich gar nicht wusste, was für eine Farbe da kommt. Ja, muss man sich heute mal vorstellen. Ja. Da hast du einen kompletten Container irgendwie, der auf dem Schiff ist und der kommt und du denkst dir so, was für eine Farbe? Kommt die jetzt in Natur? Kommt die in Gold? Kommt die in Black? Und er wollte halt gerne die klassische so schwarze Les Paul Custom irgendwie verkaufen, weil er gedacht hat, das wäre für unseren Markt doch das Allerbeste. Und ich glaube, Spoiler-Alarm, die waren dann auch tatsächlich weitgehend alles glossy, schwarz lackiert. Genau.
Ein Happy End für alle.
Ein Happy End, genau.
So fing das an. Wenn die jetzt nicht schwarz gewesen wären, glaub mir, dann wird Meinl und Ivan das heutzutage in irgendeinem anderen Universum, in einem Parallel, waren sie weiß und dann macht jetzt wer anders den Vertrieb.
Ja. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Nee, ach, dieses Familienbusiness, das hat sich auch nicht geändert. Also Hoshino ist nach wie vor ein familiengeführter Betrieb und bei Meinl ist das auch so. Und das macht teilweise wirklich einen großen Unterschied, wenn du eben nicht irgendwelche Shareholder drin hast, die irgendwie jedes Jahr so und so viel Hunderttausende oder Millionen Euro rausziehen oder dann einen Druck einfach ausüben und sagen, das muss der ROI sein, ich will so viel Return auf mein Investment haben, sondern dass einfach auch reinvestiert wird. Ne? Also wir waren jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen, habe ich ja schon gesagt, in Japan und haben uns das neue R&D-Center angeguckt. Ne? Da haben die Japaner einfach die guten Gewinne, die sie jetzt gerade auch im Rahmen der Corona-Pandemie eingefahren haben, haben dafür genutzt und haben sich auf ihrem Gelände, was sie da außerhalb der Stadt haben, einen Komplex hingesetzt, wo sie komplett Produkte entwickeln können, ne? Weil sie einfach auch aus allen Nähten geplatzt sind. Und das ist ein tolles, also jetzt nicht ausordentlich, also ist nicht riesig groß, ne? ist jetzt nicht ein komplettes Raumschiff, was sie da gebaut haben, aber es ist ein schönes Gebäude, wo sie Pickups wickeln können, wo sie Gitarren auseinander und wieder zusammennehmen können, wo sie Produkte vorstellen können, wo sie Soundräume haben, die entkoppelt sind, ne, damit sie auch so die feinen Nuancen entsprechend checken können, wo das Marketing gescheit arbeiten kann, wo man nicht mehr quasi fast auf dem Schoß des Nachbarn sitzt, was ja leider in Japan auch häufig in den klassischen Büros noch so ist, dass diese Cubicles so nah bei nah sind und das ist einfach total cool zu sehen. Also auch ein Archiv, die haben zum Beispiel unten die haben so ein richtiges Lager, wo alle Archivgitarren drin sind. So wie meine ja auch ein Archiv hat, wo wir ganz viele von diesen alten Gitarren haben. Hat Hoshino das auch und Ersatzteile von Gitarren, die zurückdatieren, teilweise Jahrzehnte zurück. Ne? Das ist so ein Punkt, wo ich dann, das freut mich dann immer, wenn einfach da die Gewinne einfach nicht rausgeschossen werden und der Chef sich irgendwie den fünften Porsche oder Lamborghini
kauft. Da merkt man die Leidenschaft. Ne?
Genau, es wird investiert und es wird in die Zukunft der Firma investiert und auch darin, dass die nächste Generation und auch die Angestellten entsprechend da eine Perspektive haben. Und das ist bei den Japanern und bei uns ja auch ganz wichtig. Ja. Ich kann nur empfehlen, wann immer ihr die Gelegenheit habt, ihr zweimal bei uns zu sein, schaut euch mal unsere Beckenfertigung an. Da ist auch ganz, ganz viel investiert worden, nachhaltig. In Maschinen. Also wir haben keine Leute entlassen, aber wir haben einfach den Output erhöhen können mit der gleichen Anzahl von Mitarbeitern. Und sowas ist natürlich total toll, wenn du dann Maschinen hast, die beispielsweise den Lack noch dünner auftragen, die den Klang dadurch verbessern, weil es Mikro, ist es Müh, in Müh-Größenordnung dann aufgetragen wird, wo Wasser wiedergewonnen und gereinigt wird, also wo einfach Output-Steigerung, Qualitätssteigerung und Umweltbewusstsein so alles unter einem Dach kommen. Ne? Das setzt halt Investitionen voraus. Wenn man da nur der Bittigheimer sein will, kommt man nicht weiter. Mhm. Und das ist ja bei den Japanern ganz genauso. Also das ist ganz, ganz toll.
Investiert wurde in den 80ern ja auch, und zwar in weitere Gitarrenprodukte, um wieder den Bogen zurück zu der Geschichte.
Ja, sehr gut.
Die 80er war dann ja so ein bisschen, da fing dann ja der glorreiche, der große, noch größere Siegeszug von Ibanez an. Und das erste Produkt, was mir jetzt in den Kopf kommt, wenn ich so an die 80er denke, ist die Roadster-Gitarre. Ja. Die kam, glaube ich, Anfang der 80er, oder? Oder Mitte 80er, aber so in dem Bereich, ne?
Ja, also so richtig weit, also das, du redest jetzt wahrscheinlich von so ein bisschen diesen Metal-Jahren, ne, wo dann Ibanez auch aufgestiegen ist. Und genau, also die Roadster, die kamen schon ein paar Jahre früher, aber die richtig, als die etablierten, als etabliertes Instrument für viele Musiker waren das tatsächlich Anfang der 82, 83. Also ich schau gerade mal durch. Also da hast du Iron Maiden, Dave Murray, sehe ich da mit einer Roadster 1000. Wir haben Leute wie
Alan Holdsworth hat auch früher viel gespielt.
In Holdsworth, genau, die Alice Cooper Band, damals noch alles nur Männer, also eine reine Würstchenparade bei denen. Die haben auch alle Roadster gespielt. Du hattest Gary Moore, ganz, ganz wichtig.
Stimmt, Gary Moore
auch, RS-1000. Ja. Der hatte auch ein ganz tolles Modell, so mit einer wirklichen Ahorndecke. Das war eine RS-1000 in so einem Cherry-Finish. Also da war man schon ziemlich gut dabei. Und da hatte Ibanez ja auch viel investiert, zum Beispiel in Tremolos, das die Power-Rocker, Hard-Rocker und wie sie alle heißen. Also 83 das Hard Rocker, das Pro Rocker, das Power Rocker und dann 86 eben das Edge Tremolo. Also ne, auch das kommen wir gleich wahrscheinlich dazu, aber auch das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern da hat man viele Trial and Error Situationen gehabt, ne, und hat da gute Sachen dabei gehabt und nicht so gute Sachen. Auch einer, den ihr sehr schätzt und das weiß ich auch, Fabian, du ja, Steve Lukather, der hat ja sogar ein eigenes Signature-Modell von Ibanez, ne, eine wunderschöne blaue Gitarre, nice. die RS-1010 SL war das, die Steve Lukather. Ganz tolles Instrument. Unser Einkaufsleiter hat die sich damals, ich glaube 83, 84 war es, irgendwie gekauft. Er spielt ja heute noch sein Hauptinstrument. Also richtig klasse. Und wenn dir da mal eine begegnet, kann ich sehr empfehlen, weil das ist so ein bisschen, da taucht man ein, da merkt man so, gleich kommt die RG um die Ecke, aber noch nicht ganz.
Mhm. Okay.
Bevor wir da weitergehen, ich musste kurz einen Einschub machen. Und zwar, wann fing das eigentlich mit der Betitelung der Gitarre so an? Ich meine, dafür ist Ibanez bekannt und legendär. Du hast es gerade ad hoc ganz easy rausgehauen. Ja, das war die Roadster
SL 1010 SL, genau.
Ja. Du weißt, dass der in- und auswendig wahrscheinlich ist. Es steht auch wert. Es hat ja auch einen Sinn. Aber wann fing das an, dass man da diese Bezifferung und Bezeichnung benutzt hatte?
Das fing an schon in den 50er und 60er Jahren, weil da hießen die Modelle einfach irgendwie 2369 oder sowas. Oder Modell 2405. Die wurde dann später bekannt als die Custom Agent. Die hatte so eine Scroll-Kopfplatte, wie man sonst auf eine Mandoline hat.
Ja.
Und hatte Inlays, so Intarsien in den Body eingelegt. Könnt ihr mal googeln, wen das interessiert. Die 2405 von Ibanez. Ganz gesuchtes Modell. Paul Gilbert hat auch eine. Nee, das waren einfach nur Nummern, weil das waren Produktionsgrößen. Und da hat man gesagt, nur das ist jetzt die 2401, die 2402, die 2403. Später wurde es dann ein kleines bisschen anders, da gab es dann mehr Struktur, also gerade so mit der Roadster, ne, das war dann schon die RS und dann hatte die 1010, das war schon das bessere Modell, also da konnte man, sagen wir mal, anhand der Nummer auch schon so ein bisschen abschätzen, in welchem Preisbereich sind wir da unterwegs und also das hat Ibanez eigentlich immer beibehalten, sie haben sogar ein bisschen verfeinert, dass es dann einfach konkrete Bedeutungen hinter den Zahlen gibt, weil letztlich in den 60er Jahren, die Zahlen, die waren komplett arbiträr. Also eine 2405 kommt man nicht herleiten, was das ist. Entweder man wusste, was es ist, oder man wusste es nicht.
20.
Mai. Ja, genau. Quasi, genau. Genau. Nee, also da haben wir schon Besserungen irgendwie gesehen an der Stelle.
Definitiv. Ja, genau. Ich meine, jetzt steht das ja alles für etwas. Ich versuche es mir immer wieder irgendwie zu merken. Eine Zahl steht für die Brücke, die andere für die Tonabnehmerbestückung und so fort.
Genau.
Ich meine, ist ja eigentlich auch nur für euch, glaube ich, mal am relevantesten. Aber ich glaube, das ist schon auch so ein Knowledge, mit dem du auf jeder Party glänzen kannst. Auch wenn du auf einer Party bist, wo keine Gitarristen sind. Ich kenne die immer, das wird sich verrückt alle sagen, okay, Mic drop.
Ja, dann
Fluss mit Ibanez.
Genau, wenn du sicher bist, dass keiner mit dir redet oder du auch keine Mädels abschleppst, dann nimmst du das als Thema, genau.
Merke ich mir für meine nächsten Dates. mit ganz vielen.
Genau. Nee, du, das ist so ein bisschen, wie gesagt, ich bin da damit groß geworden und dann bleiben solche Begrifflichkeiten natürlich erstmal stecken. Was das bedeutet, das habe ich dann tatsächlich auch erst später so richtig umrissen, als ich dann damit gearbeitet habe, ne? Als man das ein oder andere auch mal nachfragen konnte. Und letztlich, brauchen wir uns nichts vormachen, die Japaner sind ja da auch nicht super stringent. Also bei einer 565, ne, die mit dem Reverse Headstock, die wir jetzt hatten, da hast du, die heißt einmal RG565, dann heißt das Ding RG565R, dann heißt das mal RGR565. Sagt immer, es ist eine Reverse Headstock RG aus der Reihe, ne, 565 mit halt HH-Bestückung als HS-Konfiguration, also ein Humbucker an der Bridge und ein Single Coil im Humbucker-Format am Neck. Und da ist man nicht einheitlich. Das ist teilweise historisch natürlich auch gewachsen und manche, die dann so die alten Modelle zurück wollen oder wenn die reissued werden, dann bleibt man natürlich bei der Bezeichnung einfach, um da die Legacy auch so ein bisschen fortzuführen. Ne? Aber ja, es gibt eine Struktur, sie ist okay, aber sie ist lange nicht mehr so chaotisch wie in der Historie 60er Jahre, aber es ist natürlich nicht alles stringent. Genau. Ja.
Ich brauche unbedingt noch eine, die 2204 in sich hat. Ich glaube, es gibt eine AZ, die 2204 heißt. Einfach weil 22.04. mein Geburtstag ist. Deswegen brauche ich das nicht noch. Aber 22, glaube ich, bedeutet bei AZ, dass es 22
sind. Das, ne?
Und das ja. Ist halt wieder, ach nee.
Ja, das ist natürlich ein Problem. Also die haben wir tatsächlich. Die 2204 ist ja unser Standardmodell, ne? Mit HSS-Konfiguration ja. Und entsprechend 22 Bünden. Aber da hast du halt nicht die vollen zwei Oktaven. Schwierig.
Oh. Na gut, vielleicht wenn
ich naja, wird schwierig.
Bald zurückkehre oder zu meiner Funkzeit zurückkehren werde, irgendwann, wenn der Schmidt mal vorbei ist.
Fabi, ich kann mir Fabian vorstellen, wie er Funk spielt, aber Justin, dich, da brauche ich schon echt viel Fantasie.
Da kann der Justin doch.
Nein, aber nicht, ich meine jetzt nicht vom Musikalischen her, ich meine jetzt eher so, ja. Vom, dass man dahinter steht, weißt du, dass er auf einer Bühne steht und einfach Funk zockt. Das ist irgendwie.
Es gibt Videos von mir, wo ich das tue, wo ich habe ja vier Jahre für einen Pop-Artist gearbeitet
in meiner Zeit. Aber so. Hast du es auch mit Attitude gemacht?
Ja, natürlich. Klar, wenn ich was mache, dann mit Attitude.
Na gut. Dann die Videos, die will ich unbedingt mal sehen im Nachgang.
Weiß schon, was ich dir, wenn ich mit Attitude. Genau, aber dann gehen wir nochmal zurück in die Geschichte, denn jetzt wird es ja eigentlich erst in Anführungsstrichen, aber richtig spannend. Ich glaube, nämlich so mit den neuen Künstlern, die dann in Ende der 80er zu Ibanez als Artist dazugekommen sind, vor allem Steve Vai. Ich glaube, Steve Vai ist so der Punkt, wo man sagen würde, ab da ging es dann richtig los für Ibanez, oder?
Aber hundertprozentig und bis zum heutigen Tage ist Steve Vai eigentlich der Artist, der synonym steht für Ibanez. Also wir haben viele großartige Artists, ne? Satriani, Gilbert, Timmons, also wirklich viele, 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 viele gute Artists. Aber Vai war einfach ganz entscheidend für die Entwicklung der RG. Ne? Und die Geschichte, da gibt es Videos online, die brauchen wir jetzt nicht zu sehr im Detail herbeten. Da empfehle ich sehr Steve Vai und auf Ibanez Guitars auf dem Channel. Da wird die komplette Historie mit ihm auch nochmal erörtert. Ein sehr schönes Video, wo eben auch die alten Mitarbeiter dann in USA und in Japan mit letztlich zu Wort kommen. Damals war aber einfach eine Zeit, wo alles sehr, sehr Shred-getrieben war. Es gab ja dieses Label Shrapnel Records, wenn das dem einen oder anderen noch was sagt, in den USA, wo eigentlich alles, was Rang und Namen hat. Also was heute JTC ist, das war damals Shrapnel Records. Ne, alle, die irgendwie...
Stimmt, guter Vergleich.
Ja, genau. Und also das war auch so eine Adeligung, also so ein Ritterschlag einfach. Ne? Wer da bei dem Label gesigned war, John Finn Group und wie sie alle hießen, die konnten was. Und da hat Hoshino halt artistmäßig natürlich immer schon ein bisschen auch so die Finger oder die Hand drüber gehabt und hat dann geguckt, welche Artists kommen da. Und Vai war aber natürlich Hot Commodity. Der war ja damals dann schon mit David Lee Roth auf Tour und alle wollten wissen, dieses Wunderkind, ne, wie können wir den kriegen? Ne? Und neben Van Halen war etabliert schon, aber er war natürlich das absolute Wunderkind an der Stelle und alle wollten den haben und er wollte gern, dass eine Firma ihm eine Gitarre baut nach seinen Wünschen und hat dann aber so schön mal auch in dem Interview dann gesagt, ja, aber die meisten haben ihm einfach Instrumente hingestellt, das waren Serienmodelle, wo sein Name dann drauf stand oder in einer anderen Farbe. Und das war nicht das, was er gesucht hat, weil ähnlich wie Eddie hat ja Steve auch, der hat sich den Meißel genommen und hat dann einfach ein Stück Holz aus seiner Gitarre rausgemacht, wenn er das wollte, ne? Oder hat einen anderen Hals dran gemacht oder hat die Pickups rausgefräst oder was auch immer. Also er ist da genauso ein Pionier gewesen wie Van Halen und nur ohne die Streifen, dafür aber mit einem anderen, einer anderen Besonderheit, nämlich dem Monkey Grip, also mit dem Griff in der Gitarre. Und letztlich war er das noch in Zusammenarbeit mit einigen der Kollegen in Japan und USA, also zu nennen sind da Bill Rime, Bill Kaminski, Rich Lesnar und viele andere, Mike Shimada auch, Nick Sugimoto, der heute noch die Custom Shop Sachen macht, und die haben alle dazu beigetragen, dass dann auf Basis seiner Wünsche eine Gitarre designt wurde, die dann entsprechend die Gem wurde, ne? Oder auch das Serienmodell entsprechend die RG, das ist mehr oder weniger, das basiert auf dem gleichen Korpusentwurf, aber mit weniger Besonderheiten wie einem Griff und optischen Auffälligkeiten. Also quasi die Working Man's Gitarre. Ne? Und das war so ein bisschen das Thema. Und Hoshino hat ihm gar nicht erst eine RG gebaut von Anfang an. Die haben ihm erst eine Maxxess geschickt. Das war so eine Double Cutaway-Gitarre, die war innen halb hohl. Das war ziemlich gefloppt, das Design. Diese MX-Gitarren hießen die damals. Gibt's heute wieder Sammler, aber die haben sie ihm damals gebaut oder zugeschickt, und die hatten sie komplett grün, so hässlich in einem Schlangendesign irgendwie gemacht, einfach nur um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die haben sie an seine Eltern geschickt und die haben ihm das Ding dann unterm Weihnachtsbaum gestellt. Und das hat natürlich auch schon geil. Wieder so ein bisschen was von dieser familiären Atmosphäre, diese Idee zu bekommen. Ne? Ja. Also das machen die heute noch, heutzutage. Also wenn wir hier so Gitarren rausschicken, irgendwie Custom Shop oder irgendwie Sondermodelle, ich lege auch immer noch ein Briefchen bei und versuche irgendwie noch was, ne, eine persönliche Note irgendwie mit einfließen zu lassen, weil wir sind hat da irgendwie Ibanez Family und so ein ganzes Team. Und ich glaube, Wei hat das vom ersten Moment an gewusst. Mike Shimada, der einer der Präsidenten von Hoshino und der auch im Marketing und auch in der Produktentwicklung gearbeitet hat, in USA, in Frankreich, in Japan, der hat mal gesagt, it was a fatal relationship, aber fatal nicht im Sinne von schlecht, sondern da gab es keine Alternative. Also in dem Moment, wo der die Gitarre hatte und sich da festgelegt hat auf Ibanez, dann ging es nur noch nach vorne. Also da gab es kein Links und Rechts, da gab es keine andere Firma und da gab es auch keinen anderen Künstler. Für Hoshino war Steve Vai die Eins und für Vai war Ibanez die Eins. Und ab 87 hat zwischen diese Relation kein Blatt Papier gepasst.
Ja.
Ob Vai gerade getrendet war, wie es ja so Mitte der 90er nicht unbedingt war zu Korn-Zeiten, oder ob er komplett im Schaufenster stand und komplett alles dominiert hat, wie es ja eben Ende der 80er, Anfang der 90er war, oder auch jetzt, ne, Vai ist ja wieder absoluter Top-Hero. Ne? Das hat immer gepasst. Und die zwei, also Hoshino und Vai, die haben einfach mit diesem Modell auch so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern Rockgeschichte geschrieben, Musikgeschichte geschrieben. Also,
auf jeden Fall, ja.
Jam-Gitarren, RGs, die finden sich heute in den Rock'n'Roll-Museen, genauso wie Les Pauls und wie Strats, und sind da nicht mehr wegzudenken, weil sie eben viele Besonderheiten berücksichtigt haben oder die Vai damals gestellt hat. Das waren die Anforderungen, um seine Musik zu machen. Ne? Und das hat Ibanez gut hinbekommen.
Ich meine auch, dass die Jam auch mit so die meistverkaufteste Signature-Gitarre generell im Gitarrenmarkt war. Eine sehr lange.
Wahrscheinlich generell, ja.
Ja, hat mal Les Paul abgesehen, wenn man Les Paul als Signature-Gitarre sieht, genau. Aber ich glaube so die Jam. Ich weiß nicht, ob sie dann irgendwann von der Petrucci Music Man überholt worden ist von den Verkaufszahlen.
Möchte ich bezweifeln. Also vielleicht in USA, aber ich glaube global, weil ja die Petrucci gibt es ja nur in extrem hohen Preisbereichen oder dann als Sterling Pendant, wohingegen die Jam hast du als Jam Junior für 400 Euro, die hast du als Premium-Variante für 1500 Euro, die hast du in Sondermodellen. Also ich glaube, bis da die irgendein anderes Serienmodell mit Ausnahme der Les Paul drankommt, da muss schon noch viel Wasser.
Da fehlen auch ein paar Jahre, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Genau. Also für USA kann das schon sein. Mhm. Ne? Für USA kann das sein, weil da Petrucci einfach eine sehr, sehr solide Fanbase hat und auch halt Music Man-Gitarren in USA deutlich günstiger sind. Aber ich glaube, für weltweit wäre ich da vorsichtig.
Ah.
Aber ist auch egal. Hey, es geht ja nicht um diesen S-Punkt-Punkt-Punkt-Vergleich zwischen Künstlern. Mhm. Das würde, glaube ich, einem Vai und einem Petrucci niemals in den Sinn kommen.
Nee.
Genau.
Das macht ja keinen Sinn. Aber Künstler, genau, gab es danach ja echt viele, die bei Ibanez ja dann mit an Bord waren. Und ich glaube, das ist ja auch das, wo jeder 14-Jährige also auf Ibanez schaut und sich denkt, boah, meine Heroes spielen alle Ibanez. Sei es ganz egal, ob bei mir, wo ich ja auch mit dem New Metal, sag ich mal, in den Metal eingestiegen bin und noch damals Korn hatte als Leute, die Ibanez gespielt haben. Oder auch ganz kurze Zeit, Limp Bizkit war kurz bei Ibanez. Ich glaube, Linkin Park war auch kurz bei Ibanez. So die ganze New Metal-Leute waren ja da. Aber für euch ja natürlich auch in den 90ern all die ganzen Guitar Heroes, die dann bei Ibanez.
Andy Timmons.
Satriani. Genau. Dann ja. Petrucci bis 99.
Wo es noch geil klang.
Ja, das
ja. Oh, Fabian, auf dünnem Eis unterwegs hier für alle Dream Theater-Fans. Ich sehe schon.
Ah, Quatsch, wenn du Spaß. Petrucci klingt immer nach Petrucci. Aber trotzdem, die Ibanez-Zeit war schon was Besonderes irgendwie.
Ja, definitiv.
also ich meine, ich bin schon ein bisschen traurig, was heißt traurig, aber ich finde es schon schade, dass diese Gitarre halt nur eine Fake-Gitarre ist, quasi. Die
Ja.
gibt es ja nicht. Also ich halte hier gerade, die Leute kennen es vielleicht aus meinen Videos, meine Fake-Ibanez Petrucci hoch, die ich vom lieben Band Kills bekommen habe. Das ist ja nur eine Fake, die gibt es ja so gar nicht, aber irgendwann will ich auch nochmal eine echte haben, wenn nicht so Leute wie Christian Hermsdörfer oder so mir alle abkaufen
Ja, Kumpel von mir hatte
wollen.
ja eine, der hat die ja verkauft. Leider Gottes.
Ich glaube, da
Ja.
ärgern sich so viele Leute mittlerweile drüber, dass wir irgendwie in den 2000ern eine Petrucci Ibanez hatten und die verkauft haben.
Ja. Ja, die waren damals ganz gut noch zu bekommen, ne? Weil dann alle irgendwie die Music Man haben wollten und dann gedacht haben, was will ich mit der ollen Gitarre? Aber mit dieser Picasso-Optik und natürlich auch relativ kurze Zeit nur gebaut, war das natürlich schon ein seltenes Objekt. Aber Justin, muss einfach ein paar mehr Zen of Speedpicking-Kurse verkaufen, dann ist
Genau,
das doch
dann
egal,
hast du
was die
sie.
kostet. Dann sagst du, ey, was soll der Geiz her mit allen
Genau.
vier? P1 bis P4. Die
Wenn das
JPM
da
müssen
ist,
alle her.
wenn ich die Steuernachzahlung zurückbezahlt habe, die gestern meine Steuererklärung, die mir auf einmal so, hoppala, ich muss ein paar Kurse verkaufen,
Ja, genau.
Steuern zu bezahlen.
Genau.
Nee, aber auch bei der Petrucci, was ich da halt so besonders finde, ist, die ist auch von der Bauart, ich sag mal, ungewöhnlich für Ibanez, für so die normalen RGs. Dreiwegschalter, sehr interessanter Hals, ein bisschen, also als ich mal auf den Originalen gespielt habe, deutlich dickerer Hals, nicht so wirklich dieser Wizard-Hals. Und ich habe bis dato auch nur eine Gitarre mitbekommen, und die habe ich auch zum Glück in meinem Repertoire, weil die gibt es auch nicht mehr, die dem relativ nahe kommt. Und das war damals die Marcus Follnius Signature, die auch sehr ähnliche Pickups hat, die auch den Dreiwegschalter hat, hat zwar eine andere Brücke, aber eine sehr interessante Brücke, diese EZ-Brücke heißt sie, glaube ich, oder Z-Bridge, irgendwie sowas. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, aber eine sehr, sehr coole Brücke.
Zero Edge? Ne, gibt's gar
Nee,
nicht mehr.
nee,
Zero
ist
Edge.
kein,
Nee.
ist kein, kein, hier, kein so, was du so kannst.
Edge Pro.
Nee,
Ach
nee.
so, ah ja, daran dachte ich.
Genau,
Du meinst jetzt, welche meinst du, die erste Signature von ihm, oder? Die
ja.
auf der AG-Serie basiert hat.
Genau, diese Brücke hier. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie sie heißt. Er hat da irgendeinen ganz besonderen Namen. Aber das ist auch eine sehr, sehr coole Brücke gewesen von der Gitarre. Aber sagt euch jetzt den Blicken nach, ist wahrscheinlich auch nichts, oder?
Mir
Doch,
schon
doch,
mal
warte mal,
nicht.
das
Das waren die, ich weiß, was du meinst, Synchronizer oder sowas hieß das damals, ne? Die hatte ja schon dieses ZPS-System, also wo du das fixieren konntest. Ich glaube,
Da kommt
die hieß Synchronizer, irgendwie Synchronize ZR oder so, Brücke,
Ja,
ne?
ZR,
Das
irgendwas
meinst du doch.
ZR war da drin.
Genau,
Ja,
genau, genau.
mit
Ja.
auch immer noch einer meiner Lieblings-Ibanez, auch wenn sie auch
Ja.
die erste, die einer der ersten, die ich hatte. Sehr, 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 sehr coole Gitarren. Habt ihr denn eine Signature-Gitarre, wo ihr sagen würdet, boah, okay, die hätte ich echt gern nochmal. Nach der suche ich jetzt seit Jahren, oder das würde mich mal mega interessieren, so eine Signature-Ibanez-Gitarre zu haben. Daniel, wie ist das da bei dir? Gibt es da eine, die dir schon länger, ich sag mal,
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja in der glücklichen Position, dass ich mir ganz, ganz viele irgendwie schon jetzt gekauft haben, einfach durch Kontakt zu Sammlern etc. Also von irgendwelchen Loch Ness Green Gems bis hin zu Paul Gilbert Modellen irgendwie vom Hoshino Anniversary. Ich glaube, ich hätte gerne, glaube ich, alle Modelle von diesen Hoshino 90th Anniversary, also die 90 HAM. Ne? Da ist ja die Petrucci auch dabei gewesen mit diesem schönen Flame Maple.
Gilbert, ne?
Die
Gilbert.
Gilbert, die habe ich tatsächlich, die Gilbert, das ist ein
Ah,
sehr, sehr
cool.
schönes Modell, aber auch die Satriani, die kommt in so einer Art Flip-Flop-Blau. Das ist jetzt nicht super flippig-floppig, aber das passt schon. Und die Gem, die hatte ja dann auch ja, wie soll ich sagen, so ein unebenes Finish. Die waren ziemlich cool, die
Stimmt.
kamen 98 raus, ne? Und wie hieß denn das Finish? Ich überlege gerade. Da komme ich noch drauf. Auf jeden Fall, das Finish, das gab es vorher mal auf einer J-Custom-Serie auch in einer ähnlichen Form. So ein Texture-Finish, blau-green. Ich weiß nicht, was das für einen Namen hatte, keine Ahnung. Aber es war so eine, wie sagst du, so leicht, so als ob, fast schon als ob so Grünspan auf einer Gitarre drauf ist. So sah das fast aus. Ne? Und die waren, also ich glaube, die als Serie ist schon ziemlich cool. Ansonsten, boah, was ist noch? Ne, ja, was keine Signature ist, aber so diese alten Destroyer-Gitarren, die fand ich auch sehr, sehr cool.
Oh ja,
Ne?
stimmt. Stimmt, ich erinnere mich. Die so
Genau.
sehr hat dann wirklich in dieses pointy Explorer-mäßige Richtung gegangen sind. Sehr, sehr.
Total, genau. Die waren auch sehr cool.
Wie ist es bei dir dann, Daniel, Fabian meinte ich, gibt es eine Signature-Ibanez-Gitarre, die du so.
Ja, mit Sicherheit. Also die Paul Gilbert, ich mochte immer gerne tatsächlich die klassische, die weiße von Paul Gilbert. Andy Timmons natürlich, klar. Auch eine geile Gitarre. Oder auch. Tatsächlich die Musician. Irgendwie gefällt die mir, weil damals mein Gitarrenlehrer hatte die, das ist so ein bisschen nostalgisch auch. Und ich fand das geil, weil die auch viele Knöpfe hatte, viele Möglichkeiten. Und geiles Modell. Sag's immer wieder.
Schön.
Geil.
Justin mag die Simplizität von Drei-Wege-Pickup und
ja,
du brauchst mehr Switches.
Ich brauche nicht unbedingt mehr, aber ich finde das irgendwie ganz witzig. Ich habe bei meinen Gitarren meistens auch nicht zu viel.
Okay. Ist aber auch bei mir, hat auch traumatische Hintergründe. Meine allererste Gitarre war so eine Hagström aus den 70ern.
Mit, ich glaub, 12, oh Gott.
12.
Oh Gott.
Die muss ich mal echt auch vom Balkon, nicht vom Balkon, von ja, jetzt vom Dachgeschoss mal runterholen.
Du bleibst auf dem Balkon.
Also das war eine ganz, ganz furchtbare Gitarre. Und ich habe als 12-Jähriger nicht gecheckt, wofür diese ganzen Knöpfe da sind. Deswegen ja, drei Wegeschalter. Ah, beste.
Ey, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Also abgesehen, ich finde es super cool, dass wir hier auch deine Kindheitstraumata aufarbeiten, aber zum Beispiel eine Stratsch-Haltung, ne? Welcher Pickup da wie angesprochen wird und wann der Volume-Poti funktioniert, in welcher Pickup-Schaltung. Ey, ich glaube, bis ich das gerafft habe, war ich irgendwie 30. Oder?
Ich wusste gar nicht, dass es da überhaupt Unterschiede gibt oder so krasse.
Ja, ich glaube, ja, ganz am Anfang wusste ich das auch nicht. Da war auch immer nur einfach in die Richtung, ja, passt schon, irgendwie so ungefähr.
Ja, eben, genau, ja.
Na?
Ja, manchmal so, ist
da die Lesson heute noch, ja. Aber wohl, Justin, more ist doch more. Nicht unbedingt immer.
Auch immer. Ich glaube, so die zwei Signature-Gitarren, die ich mal super interessant finden würde zu spielen, wäre, das eine wäre die Alex Skolnick Signature-Gitarre aus Anfang 90er. Die war nämlich quasi, das untere Horn war länger als das obere Horn. Mhm. Das war ziemlich spitz und das war
halt. Das waren die 540 P2. Aber der Skolnick hat auch noch eine Ghost Rider gehabt.
Das ja, die war die einfach so,
500. Ja, PP2, ist doch klar.
Ja, nee, die haben halt, genau, da war das untere Horn so pronounced, das war nie eine offizielle Signature, aber ich habe tatsächlich, er hat auch eine Ghost Rider gehabt, die habe ich nämlich mal geschnappt aus dem LA Custom Shop, die ist super schwer, aber die kann ich dir gerne mal, die kannst du gerne mal spielen und auch die P2, Justin, wenn du mal bei uns bist, wir haben ein großes Archiv von über 3000 Ibanez-Gitarren.
Ich war
ja,
schon,
wir haben die,
ich habe noch nie im Archiv, das muss ich unbedingt mal machen.
Ja, das ist nicht begehbar, wir haben das jetzt gerade umgeräumt, das ist schon irgendwie auch ein bisschen weg, ne? Man kann ja nicht irgendwie Leute da ständig rein und rausgehen lassen, das muss man schon ein bisschen schützen, aber das kriegen wir auf jeden Fall mal hin, also da können wir gerne auch mal ein Video zu machen, irgendwie so die exotischen Ibanez-Modelle oder so, ja, das ist ja, ne? Genau, und ich kaufe ja auch
immer mal Gitarren. Der will ja Justin gar nicht mehr raus.
Ja, das geht mir doch genauso, ne?
Ich das verstehe ich, ich will da auch nicht mehr rausgehen.
Seit ich bei Meinl bin, hat dann irgendwann mein Chef erkannt, dass ich da relativ viel Wissen drüber habe, habe gesagt, sie
ist
kümmern sich
um das Archiv. Denn schon wieder?
Ja, genau, und dann, ja, im Archiv, ja. Ne, aber das Blöde ist ja, ich kaufe ja auch immer mal Gitarren an, ne? Und dann musst du halt dann immer so gucken, okay, Mensch, kommst du irgendwie preislich, ne? Also, meine Preisschwelle ist ja eine andere als die von meinem Chef. Und das sage ich jetzt nicht unbedingt, dass seine unbedingt höher ist, ne, sondern manchmal ist meine auch höher, einfach weil subjektiv der Wert für das Instrument einfach ein ganz anderer ist, dem er beimisst. Bei so einer Petrucci guckt er vielleicht drauf und sagt, hässlich. Wo ich dann sage, oh mein Gott, der heilige Gral.
Ja, genau.
Also, nee, das ist ganz cool. Aber wir gucken schon auch, dass wir da so das ein oder andere Modell, was wir vielleicht zurückkaufen können, wenn mein Händler sagt, Mensch, ich habe die von euch damals gekauft und wollte die nicht haben oder so. Oder auch wenn jetzt ein Sammler eine Sammlung auflöst, dann werden wir häufig kontaktiert und dann gucken wir auch, dass wir da dann noch einen realistischen Preis zahlen und dann einfach unser Archiv so peu à peu vervollständigen, sage ich mal, ohne da jemals 100% vollständig sein zu werden. Aber ich archiviere jedes Jahr so 10 bis 20 Gitarren und noch ein paar Bässe und ein paar Akustiks auch. Einfach so die herausstehenden Sachen, die dann so discontinued werden. Signature-Modelle natürlich, aber auch mal irgendwelche verrückten Sachen. 27-bündige Gitarren und so Zeug. Genau. Also so eine 540 P2 haben wir auf jeden Fall da.
Das ist geil. Stimmt, weil viele Läden, wer weiß, was da für Ibanez-Raritäten noch rumfliegen. Ich weiß zum Beispiel von einem Laden hier in Mainz, ich habe bei dem mal früher Praktikum gemacht, der hatte damals eine 10th Anniversary Jam gehabt im Laden, die hat er wahrscheinlich immer noch dort. Die ist einfach nicht weggegangen. Und die wollte ich unbedingt haben, aber es ist dann doch eine andere Gitarre geworden, aber die fand ich mit 16, ich habe mich so in diese Gitarre verliebt gehabt, die sah so geil aus, mit dem Silber und dem Dreieck mit dem Auge drauf und so. Super geile Gitarre, ja. Die und eine weitere, die ich glaube echt selten ist, die ich aber super geil finde, ist die Vinnie Moore Signature.
Die ja, oh ja, die ist wirklich selten.
Farbplex drauf aus dem berühmten REH.
Ah, da, ja, stimmt.
Ach, auch, ich glaube, eine super geile Gitarre. Das war aber, glaube ich, eine normale Roadster. Das war keine RG, die er hatte, sondern so diese runde Roadster, die es früher damals gab, ja.
Na, Vinny hat ja dann noch auch Signature-Modelle. Da gibt es ja so eine mit so einem, wie so Splatter drauf sind, ne? So wie so, als ob man jemand eine Kunstleinwand so bekleckst und so. Genau,
klar. Aber war das so passierend auf einer Roadster?
Nee, ich bin mir, also war das nicht sogar eine Vinnie Moore? War das nicht sogar eine S-Type? Warte mal, jetzt, das muss ich mal kurz googeln. Warte mal kurz. Vinnie Moore, das interessiert mich mal. Vinnie Moore. Das waren, nee, das war, ja, die waren so, nee, eher schon so S-mäßig. Ja.
Das finde ich ist das nächste Tolle an Ibanez, ist das Ibanez-Wiki, was es gibt, wo ich super gerne einfach Stunden drin verbringe und rumstöbere im Internet, um mal nachzulesen. Also es gibt ein großes Wikipedia-internes für Ibanez. Ich glaube, das ist halt so fan-based, aber da gibt es ganz viele alte Infos, welche Pickups in welchen Gitarren drin waren und wie eigentlich so ein Wizard-Hals richtig aufgebaut ist.
Das stimmt, da hatte ich auch mal geguckt, weil mir irgendwie so ein Tremolo gefehlt hat und da bist du echt schlau raus. Ne? Da kannst du echt gute Dinge finden.
Da gibt es ganz tolle Leute. Kann man mal einen Shoutout an Manuel, Enrique und sein ganzes Team irgendwie raushauen. Also ich schaue auch immer mal, dass ich Sachen korrigiere, die irgendwie falsch drin sind. Aber diese Arbeit, da sind ja, stecken ja Jahre drin an Arbeit von dieser Fan-Community. Und das ist auch das Geile irgendwie bei Ibanez, ne? Dass da irgendwie so alle daran arbeiten, diese Legacy irgendwie am Leben zu halten und auch die Information zu erhalten. Ne? Und das wird ja in Zeiten von Social Media immer schwerer. Genau. Wir drucken zwar noch zum Beispiel einen Katalog, einfach weil ich das wichtig finde, aber das ist ja echt auch schon die Ausnahme. Und sowas jetzt natürlich dann online zur Verfügung zu haben, Katalog-Scans, alte Anzeigen und so, das ist natürlich ein Schatz. Also da habe ich schon viele Stunden auch irgendwie nachts verbracht, so Klassiker, ne? Willst kurz vor 12 ins Bett gehen? Ach, ich gucke noch den einen Artikel auf dem Wiki an und dann ist es nach 2 Uhr und du denkst, und hast eine Gitarre bei Reverb gekauft.
Ja. Geht aber gut, dass ihr weiterhin die Kataloge macht, weil das ist beste Klolektüre. Also, wenn mir mal der Handy-Akku leer geht und man irgendwie dann doch aufs Klo muss, ich habe immer einen Ibanez-Katalog da, der mir viele, viele einzelne Stunden zu Seite stand.
Dieses Bild kriegt ihr ins Kling, jetzt viele Leute nicht.
Ja, ich glaube auch.
Es klingt fast nach einem sehr guten Reel. So Justin auf dem
Klo. Ja, genau. Das wäre doch mal eine gute Idee.
Cool. Ach, sehr schön. Gute Idee war auch, diese Podcast-Folge zu machen, weil das sehr, sehr informativ war und sehr, sehr spannend war. Danke, Daniel, dir dafür,
dass
du uns mal ein bisschen eingeführt hast in die Historie und die Geschichte von Ibanez. Da gibt's natürlich noch viel, viel mehr wahrscheinlich zu entdecken. Und ich glaube, für alle, die noch mehr entdecken wollen, was ist für die wahrscheinlich am besten? Das, was der Daniel gerade in seiner Hand hielt, nämlich das Buch über Ibanez.
Das ist jetzt der schamlose Werbeteil der Folge, ja. Ja, genau.
Yeah, the untold story. Sehr gut. Untold
Story.
Genau, gibt's im Meinl Shop. Wir können aber natürlich, wir sind jetzt quasi in der Hälfte stehen geblieben. Also alles ab Mitte der 90er bis jetzt in die 20er oder Mitte der 20er haben wir gar nicht abgedeckt. Also können wir durchaus auch nochmal irgendwie in ein paar Wochen, Monaten, Jahren, wann auch immer es euch passt, nochmal ein kleines Update machen. Weil dann wird's ja eigentlich spannend, weil dann muss ich nicht nacherzählen. Dann war ich ja teilweise mit dabei, entweder als Fan oder dann auch als Mitarbeiter, der da irgendwie so ein bisschen mit rumwurschtelt. Und das macht es natürlich auch ganz, ganz spannend, ne? Wenn es dann weiterging mit der Korn-Phase, die ja jetzt wieder ein absolutes, eine zweite Hochzeit oder sowas feiern. Ja,
die Wiedergeburt. Also
Wiedergeburt, genau, ja. Die sind ja momentan wieder total bei jedem Festival als Headliner dabei. Dann ging es so über in diese Phasen, wo sich schon die AZ-Serie angebahnt hat, bis hin dann jetzt zur Tim Henson-Polyphia-Zeit. Also das sind ja wirklich Epochen gewesen, die für uns jetzt viel schneller vorbeigehen und viel weniger abstrakt sind als natürlich die 60er, 70er und 80er Jahre, aber nicht weniger faszinierend, denke ich.
Ja, stimmt. Und du warst ja auch dann mit dabei, als so jemand wie Martin Miller seine Signature-Gitarre bekommen hat. Da könnte man ja auch nochmal drüber reden, über so
das machen wir auf jeden Fall.
Prozesse oder jetzt auch neue Dings mit Manuel mit seiner Signature-Gitarre und alle.
Zum Beispiel, genau, ja.
Und ja, stimmt eigentlich. Da müssen wir unbedingt eine zweite Folge noch drüber machen.
Das machen wir.
Die 90er, 2000er und das Beste von heute. Das ist
sehr schön.
Sehr schön. Lass uns das beim Hinterkopf behalten. Wenn wir
sehr gerne.
Haben, sehr, sehr gerne. Ja, aber nichtsdestotrotz danke dir, Daniel, für deine Zeit und dass du hier warst und ein bisschen eben von der Frühzeit von Ibanez und auch wie das mit Meinl zusammengekommen ist.
Immer gerne.
Super. Ja, wir haben viel gelernt.
Kann ich jedem auch nur empfehlen, sich mal weiterzubilden, der sich für Gitarren interessiert und generell für diese Industry und dieses Business ein bisschen interessiert. Kann ich nur empfehlen, super spannende Geschichte, super spannende Firma.
Ja, wenn ich das noch hinzufügen darf, ganz kurz an der Stelle, ist, man braucht auch da keine Scheuklappen zu haben. Also wenn man da zum Beispiel gerne in das Business eintauchen will, also viele Firmen, da rede ich jetzt nicht nur für meine, aber auch für unsere Mitbewerber, die suchen ja händeringend gute Leute, ne? Und wenn man da irgendwie Musiker ist, der vielleicht ein Faible für Verkauf oder für Marketing hat, also da ruhig mal den Mut zusammengenommen und mal eine Bewerbung rausgeschickt oder mal Praktikum gemacht oder so. Also ich freue mich immer wieder. Ich hatte letztens, jetzt gerade der Kollege der Marc im Marketing, ne, der ist zu uns gekommen, weil er das beim Bernd Kills gesehen hat. Also weil
ach, okay. Genau,
das ist ja cool. Unsere ja. Gedacht hat, auch Freunde auf dem Kanal.
Und macht seitdem einen super Job. Kann mich auch gar nicht beschweren. Mit
dem Marc. Wunderbar, ich sag ja, ich bin gesegnet mit einem ganz, ganz tollen Team. Und deshalb, also da immer gerne. Und wer sich mal einfach nochmal angucken will, wie das aussieht, wir haben am 24. Mai 2025 unser Ibanez Guitar Festival. Das haben wir auf dem Guitar Summit schon mal angekündigt. Der Headliner wird auch bald bekannt gegeben. Ich bin schon in fortgeschrittenen Gesprächen. Und da kann man sich mal angucken, was ist Meinl eigentlich? Ne? Wie sieht das da aus? Wer sind die Leute? Kann tolle Künstler wie Unprocessed, also Manuel Gardner-Fernandes oder Yasi Hofer oder Tom Quayle und Martin Miller erleben. Und natürlich auch im Ibanez-Archiv ein bisschen stöbern, weil wir natürlich auch einige der Preziosen ausstellen werden. Mit einer kleinen cool. Vintage oder auch einer größeren Vintage-Ausstellung. Wünsche nämlich gerne entgegen, welche Gitarren gezeigt werden müssen. Hüst, hüst. Und also da, wie gesagt, gerne kommen. Tickets gibt es auf ibanezguitarfestival.de und würde mich freuen, wenn da der ein oder andere eurer Hörer dann auch vor Ort ist und vielleicht mal sagt, hey, ich habe damals die Episode gehört und bin da drauf gekommen und freue mich hier zu sein. Nice. Mich würde es sehr freuen. Genau. Und
gibt's ihr
zwei
Bier?
Seid natürlich auch
gibt's
eingeladen.
Bier? Natürlich gibt es Bier.
Fränkisches
ja, dann sind wir dabei.
Brauerei Hofmann, ihr zwei seid auch dabei.
Geil.
Ja, ich finde es, das steht schon länger ja. Im Kalender. Genau, sehr schön, Daniel. Dann, wir sehen uns auf alle Fälle am spätestens am 24.05. da mit allen Zuhörern daraus. Vielleicht gibt es ja vorher schon den zweiten Teil. Wir werden mal gucken, dass es irgendwie nicht hingeht. Aber ja, wir bedanken uns natürlich auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Seid ruhig so nett und gebt uns gerne eine gute Review auf Spotify oder iTunes. Das freut uns auch immer sehr und es hilft uns sehr, unsere Reichweite zu erweitern. Und ich würde sagen, bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Üben.